So, guten Morgen. Es ist 11 Uhr. Sie befinden sich im Hörsaal Anatomie. Und wir haben jetzt als erstes eine 60-minütige Demo-Session von Pirmin Kalberer aus Zürich über Vektortiles. Vektortiles sind ja in aller Munde. Mit Vektortiles geht alles schneller und besser und schöner. Und Pirmin zeigt uns jetzt, wie man Vektortiles nicht nur erstellt, mit einer Software namens T-Rex mit Bindestrich und nicht nur das, sondern auch, wie man sie stylt. Pirmin ist von der Firma SourcePole aus Zürich und macht es also auch beruflich ständig. Deine Bühne.
Aha, sorry, war mein Fehler. Also jetzt hört man mich und sieht man mich gut. Also ich muss jetzt zuerst den Bildschirm also so einrichten, dass man alles erkennen kann. Also ich habe mich in einem Anflug von Masochismus diesen Vortrag eingereicht. Und zwar eigentlich, weil das etwas ist, was ich selbst sehen, am liebsten sehen würde, nämlich halt live, wie die Software wirklich aussieht und wie sie wirklich funktioniert. Aber wenn man es denn vor Zuschauer vorführen muss, ist das eigentlich ein bisschen eine stressige Sache. Aber ich werde jetzt das versuchen. Die Vorgabe ist eigentlich so, dass ich 3/4 Stunde Zeit habe für den Vortrag oder für die Demo, besser gesagt, und dass man dann 10 Minuten Zeit für Fragen hat und nachher gewechselt wird. Also so habe ich es jetzt noch gekriegt. Und da hier aufgenommen wird, also eigentlich wäre vielleicht Zwischenfragen manchmal noch besser, aber wir probieren es besser am Schluss. Also wirklich im Notfall, Sie kommen überhaupt nicht mit, was ich jetzt mache, dann melden Sie sich und sonst machen wir um 11:45 einen Fragenblock. Also ich bin immer noch ein bisschen am Sortieren. Ist ein bisschen knapp die Auflösung, aber ja, wir kriegen es. Es geht irgendwie. Ja. Ich schließe hier alles, weil ich beginne hier wirklich absolut bei Null. Ah, jetzt habe ich zu viel geschlossen. MVT-Intro. Gut. Kann man das, das Blau ist schlecht, aber kann man es erkennen? Kann man es lesen, die Schriftgröße? Oder soll ich ein bisschen größer? Geht das so? Ich sehe teilweise das Nicken, also. Gut, also, ich will eigene Daten publizieren und ich habe mich jetzt für die Testdaten, die ich habe, sind Natural Earth Daten und die sind insofern gut geeignet, weil die sind eigentlich gemacht für die Darstellung und Vektorteils sind entgegen dem Namen, wo viele Leute erwarten, dass das eigentlich um Datenverarbeitung geht, sind ein Darstellungsformat. Das heißt, die Daten müssen optimiert sein für die Darstellung und nicht eben Datenverarbeitung zu machen. Und wir nehmen dieses Natural Earth Dataset, das heißt so ein weltweites Datensatz, der frei verfügbar ist. Ich habe jetzt da schon ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich für einen Vektorteil Benchmark ein Subset bereits konvertiert und konvertiert aus dem Grund auch, weil das ist in WGS84 und Vektorteils werden größtenteils in WebMercator dargestellt. Und das heißt, wir arbeiten jetzt auch in WebMercator. Und das Beste ist eigentlich, dass man halt schon die Daten vorher konvertiert oder vorher umprojiziert Und das habe ich jetzt vorbereitet, weil das ist jetzt nicht so der Teil von der Präsentation. Und zwar sind die Daten frei verfügbar, wer das nachspielen will. Und zwar unter dem MVT Benchmark. Da gibt es jetzt so ein Geopackage, MVT Bench, wo ein Subset der Natural Earth Daten drin ist, bereits nach WebMercator rumprojiziert, und hier ein kleines Makefile, um das relativ einfach einzulesen in eine Datenbank. Das mache ich jetzt zuerst. Ich muss gerade dahin wechseln. Jetzt muss ich Jetzt habe ich gerade, muss noch schnell sicherstellen, dass meine Datenbank auch läuft. Und dann mache ich mal, kreiere ich eine neue Datenbank. Man sieht gerade, was ich mache. Also ich crop database, create database, MVD bench, create extension PostGIS. Also noch ganz einfach. Und jetzt lese ich die Daten ein. Und zwar mit Ogre. Du Ogre in die Postgres-Datenbank. Meine Datenbank heißt MVD Bench und das Geopackage heißt so. Mal schauen, ob ich alles richtig getippt habe. Das war's, okay. Ich schaue, ob das funktioniert hat. Ogre Info, MVD Bench. Also, ich habe jetzt hier 6 Layer. Ich frage es nochmal, kann man es lesen? Also ich kann schon ein bisschen größer machen, aber man sieht dann halt, ist besser. He? Aber hat halt weniger Platz dann, mal schauen. Also ich habe 6 Layer da drin jetzt, einen Countries Layer mit Ländern, ein Punkt Layer, ein Boundaries, Multiline, Provinz Line, und dann noch Geographic Lines, das sind so Äquator und solche Geschichten. Also das sind jetzt meine Daten, wie gesagt, bereits umprojiziert. Ich kann einen schnell anschauen. Ups, ja, das ist zu viel, das Guten. Hallo, ui, das hat man jetzt gerade. Also den Countries, man sieht 255 Polygone, das ist WebMercator Projektion, ganze Welt. Und was man auch schon sieht, es hat sehr viele Attribute, es hat eine FID, OGC, FID und dann ja, etwa 30, 40 Attribute, da sprechen wir noch darüber. Also das sind jetzt meine Daten in der PostGIS-Datenbank und die will ich publizieren. Und ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen eine Vorgabe, wie ich es ungefähr haben will, in diesem Benchmark. Und zwar möchte ich so einen Teil dieser Darstellung jetzt hinkriegen am Schluss. Ja, dass ich wenigstens die farbigen Länder habe und gelabelte Länder. Also das ist eigentlich das Ziel von dieser Session. Und genau, die Daten habe ich, Datenbank, wunderbar. Das heißt, jetzt kann ich mit Daten, also Teilgenerierung beginnen. Wie gesagt, verwende ich jetzt hier T-Rex. Das ist meine eigene Software, um Vektorteil zu generieren. Es gibt auch andere Software, ich zeige jetzt die. Und erzähle aber trotzdem genug viel, dass man auch die Prinzipien dahinter versteht. Die muss ich natürlich zuerst installieren. Das habe ich schon gemacht, aber zeige noch ganz kurz, wie es geht. Sieht es ein bisschen seltsam aus hier. Habe ich so ein... Egal. Ich will es installieren. Download. Ah, das sind die Pakete dahinter. In der Dokumentation steht irgendwo einmal. Also für Ubuntu gibt es ein Deb-Paket. Für Windows gibt es ein MSI. Und dann gibt es noch ein Docker-Paket oder einen Docker-Container, den man installieren kann. Ich arbeite jetzt hier unter Linux, aber unter Windows geht es abgesehen von den Pfaden identisch. Das heißt, ich habe das so installiert und dann kriegt man dieses Executable auf der Kommandozeile. Das hat verschiedene Kommandos, es ist hier alphabetisch sortiert. Das Wichtigste ist das Surf, das MVT-Tiles ausliefert. Generieren kommen wir dann dazu, das generiert einen Cache und auch die anderen Kommandos schauen wir noch an. Ich beginne jetzt mit diesem Surf. Er sagt mir gerade, er braucht eine Data Source und ich mache hier so eine Data Source Beschreibung. Wo ich diese Datenbank MVT-Bench drin habe, jetzt ein User und Hostname. Und dann geht es schief, was habe ich so ertippt? MVT-Bench. Doppelslash, genau. Dankeschön. Also, was jetzt passiert ist, T-Rex ist gestartet, hat diese Datenbankverbindung geöffnet und im Geometry Columns nachgeschaut, was habe ich in dieser Datenbank für Layer mit Geometrien drin oder Tabellen mit Geometrien drin. Und die wird er jetzt gerade automatisch ausliefern und es wurde ein Backend aufgestartet unter Port 6767, wo ich jetzt bereits diese verfügbaren Vektorteil-Layer sehe. Also die wurden jetzt automatisch detektiert aus der Datenbank und die werden hier jetzt on the fly angeboten. Und wenn ich jetzt mal bei diesem Countries bleibe, dann kann ich hier auch schon bereits verschiedene Viewer ausprobieren. Also ich kann den Mapbox Gel Viewer nehmen und dann sehe ich jetzt hier diese Countries, die jetzt on the fly aufbereitet werden. Man hat hier auch ganz kurz diese kantige Flächen gesehen, das heißt, die werden auch schon automatisch generalisiert. Und ich nehme jetzt hier das Fenster noch rüber, dann sieht man, mache ich es breiter, weil eigentlich ist es auch, hier sieht man eigentlich gerade auch, was im Hintergrund läuft. Also hier werden wirklich Kacheln geholt und ausgeliefert. Das ist jetzt der Mapbox Gel Viewer. Ich gehe auf den Open Layers Viewer. Das sieht fast identisch aus, einfach die Standardfarbe ist blau statt schwarz und man sieht hier noch Artefakte, das ist noch ein anderes Thema, das kommt da noch. Und dann gibt es noch zwei spezielle Viewer, es gibt diesen X-Ray Viewer, also Röntgen Viewer, wo ich in die Features hineinsehen kann. Das sind eben diese vielen Attribute, die ich vorgesehen habe. Und dann gibt es einen Inspektor, der mehr aus Teilsicht sagt, also ein bisschen Debug-Hilfen gibt. Und wenn ich jetzt hier noch weiter, also wenn man jetzt links beobachtet, ja, man sieht es fast nicht. Hier sieht man, wie das live ausgeliefert wird, also diese Kacheln. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Kachel 639-23 habe, dann ist das hier diese Kachel, die generiert und ausgeliefert wird. Das heißt, das ist jetzt ein Webserver, der on the fly Kacheln generiert und ausliefert. Okay, noch eine kurze Einführung in diese Kacheln. Also das sieht man jetzt 23.pbf, das heißt Protobuf. Protobuf ist so noch ein allgemeines Format, also es gibt ja auch PBF von OSM, aber das ist was ganz anderes. hat nichts mit Vektorteil zu tun. Was wir hier haben, das ist das Mapbox Vektorteilformat, das ich ganz kurz zeigen will. Mapbox Vektorteils Specification. Das wird hier recht schön vorgestellt. Das heißt, die Firma Mapbox hat spezifiziert, wie sie ihre ihre Vektorteils genau verpacken. Also wie gesagt, das ist ein PBF, ist ein Proto-Buff-Format. Das ist dann nur so quasi wie der Container, wo das drin ist. Und ja, da steht auch, dass sie nicht related sind. Und hier hat es eine schöne Illustration, wie die Geometrien kodiert werden. Das ist noch recht speziell, nämlich hier hat es eine animierte Demo. Also wir sehen hier die Teil. Und was man auch sieht, ist diesen grauen Bereich und den weißen Bereich. Das ist eine Spezialität, dass man so einen Buffer noch hat ringsum. Also quasi, das ist der unsichtbare Teil der Kachel, der aber trotzdem datenmäßig vorhanden ist, aber nicht angezeigt wird. Und jetzt setze ich ein Polygon zusammen und das wird so in dieser Art gespeichert, Move to 1, 2, also wird der Startpunkt festgelegt, dann kommt ein Line-To, nochmals ein Line-To, Line-To und dann wird Close Pass, also wird das geschlossen. Das ist das erste Polygon. Und jetzt wird noch ein Loch gezeichnet, klassisch in der Gegenrichtung. Und auch das wird geschlossen. Und das heißt, jetzt habe ich ein Polygon mit Loch drin. Und in dieser Form sind die Geometrien gespeichert. Was man auch sieht, das sind Ganzzahlen. Das heißt, hier ist eigentlich die Geometrie bereits verloren gegangen. Also wir sind bereits in einem darstellungsorientierten Raster, wo ich nur noch XY-Positionen habe. Also hier wurde bereits in der Kachel ist schon das Darstellungssystem, Koordinatensystem dann drin. Und das wird dann auch sehr gut komprimiert, dass das so klein wie möglich ist. Hier wird es noch detailliert erklärt, wie auch noch die Attribute kodiert werden. Das ist auch sehr optimiert. Und was hier noch zu sagen ist, oder noch ein wichtiger Teil ist, in so einer Kachel können mehrere Layer drin sein. Das heißt, ich habe jetzt hier eben zum Beispiel der Country Layer und dann kann ich aber auch noch die Linien Layer in dieselbe Kachel reinpacken. Und das werde ich dann auch machen. Winding Order haben wir gesehen, das wird hier noch erklärt, wie man Löcher macht. Es gibt viele Implementations. Das Clipping habe ich auch kurz erklärt, oder ja, sage ich jetzt noch. Wenn ich jetzt so eine Kachel nehme und ich habe mein Land, dann ist von der Spezifikation her möglich, dass ich die ganze Polygon in der Kachel gespeichert habe. Das heißt, das geht dann weit über die Grenzen hinaus. Wird aber nie dargestellt. Das ist dann aber Blödsinn, weil dann habe ich immer die ganze Geometrie, die ich mitschleppe. Deshalb mache ich ein Clipping, also ich schneide die Geometrien am Rand der Kachel ab. Und das ist etwas, was T-Rex, was der Tileserver dann machen muss für uns. Und ich vereinfache auch die Polygone, weil ich nicht die volle Auflösung haben will. In allen Zoom-Stufen. Also soweit zum Format. Und was ich jetzt schon als erstes machen will, wir haben jetzt hier gesehen, ich bin jetzt wieder zurück in T-Rex, ich habe hier zum Beispiel die Points, ich habe Linien, das heißt, ich habe jetzt wirklich verschiedene Kachelsets. Also wenn ich jetzt auf die Lines gehe, dann sieht man, dass hier wieder Daten geladen wurden, obwohl ich noch in derselben Kachel bin oder auf demselben Ausschnitt bin. Und das ist jetzt hier die Standardeinstellung jeder Jede Datenbanktabelle wird in ein separates Teilset, also ein separates Kachelset verpackt. Und das will ich nicht schlussendlich, ich will alle in einer Kachel drin haben. Und das geht jetzt nicht mehr quasi mit diesem Auto-Detection-Modus, jetzt muss ich beginnen zu konfigurieren. Und hier hilft mir T-Rex insofern, dass er mir mal diese automatische Konfiguration als Vorgabe gibt, wo ich dann meine Anpassungen machen kann. Und hier kommt jetzt dieses Gen-Config-Kommando zum Zug, das eine Config generiert. Ich zeige schnell. Also hier kommt sie und ich leite es die in ein File um. Ich sage es Natural Earth. Und das Format heißt TOML. Das ist ein Format, das eigentlich noch also sehr gut lesbar ist und schreibbar. Das ist so von Inifile abgeleitet, aber besser spezifiziert und noch mit so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Man sieht hier diese doppeleckigen Klammer, das ist dann quasi ein Array. Also wenn ich kann mehrere Data Sources haben und das kann man so mit doppelten Klammern ausdrücken. Und ich gehe jetzt hier schnell durch. Also man sieht den Service, der Viewer kann ich deaktivieren. Die Data Source hatte mir jetzt gerade das eingetragen, was ich mitgegeben habe. Ich könnte hier jetzt mehrere Data Sources haben, also verschiedene Datenbankquellen. Das Grid von den Tiles ist Webmercator. Ich mache die mal weg. Und jetzt kommen die Tilesets. Also ich habe jetzt hier das nach irgendeiner Reihenfolge dieses erste Tileset mit einem Extent und einem Layer. Im Layer ist die Geometrie drin, Geometrie Field ist, hat er ausgelesen, die Geometrie Type, das SRID von den Daten, das ist jetzt bei mir dasselbe, wenn es jetzt ein anderes SRID wäre, dann würde er umprojizieren und noch ein paar weitere Optionen, die ich dann einstellen kann. Und dann kommt hier das zweite Tileset mit den Countries und so weiter und eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich will alle die zusammen in ein Tileset hineinpacken und das heißt, ich muss das einfach nur ein bisschen umorganisieren. Ich nehme jetzt hier das erste Tileset, sage dem mal Natural Earth, nehme den Extent von den Countries, weil das ist ja, müsste ja stimmen für die ganze Welt und lösche überall diesen Tileset-Teil. Und das heißt, dann habe ich nur noch ein Tileset mit 5 oder 6 Layern waren es. Okay, gut, das ist jetzt meine erste Konfiguration. Speichere ich unter NATOML und starte jetzt, mache jetzt den Surf-Befehl, direkt Surf nochmals, aber jetzt mache ich nicht mehr dbcon, sondern jetzt nehme ich ein Config-File. Und das wäre jetzt eben mein NATOML. Und jetzt kommt wieder der Viewer und jetzt sieht man einen kleinen Unterschied. Hier links habe ich jetzt nur noch ein Tileset mit 6 Layern. Das sind diese 6 Layer. Und das bedeutet jetzt auch, wenn ich in den Viewer reingehe, dass es jetzt ein bisschen länger dauert und man sieht jetzt alle Layer aufs Mal. Und jetzt kann ich mit dem Stylen beginnen, weil ich brauche dann mehrere Layer, um mein Styling zu machen. Ja, man sieht jetzt hier schon böse Sachen, das ignoriere ich jetzt im Moment. Genau, okay. Das heißt, jetzt habe ich eigentlich mal das Teilformat, das ich haben will. Und jetzt gehe ich ins Styling. Zum Stylen nehme ich die Mapbox GL JSON Styling Sprache. Ich kann hier, glaube ich, den Doc Mapbox abkupfern. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der momentane de facto Standard, um Mapbox-Vektorteils zu stylen. Man nimmt diese Mapbox-Style-Specification, das ist ein JSON-Format, also im JSON beschreibe ich das Styling der Karten. Hier hat es eine recht ausführliche Dokumentation, die benötigt man dann auch, wenn man wirklich tiefer reingeht. Am Anfang steht eine Version, der Name vom Style und dann so ein paar Links zu den Sprites und Glyphs, komme ich noch drauf. Und dann die Sources, also die Datenquellen, die Tile-Sources und dann die Layers. Das ist die Root und ich gehe jetzt bei den Sources kurz rein. Da gibt es verschiedene Arten von Quellen. Das erste, was wir jetzt gerade haben, sind diese PBF-Vektor-Tiles, Type Vector. Es gibt aber auch noch andere Quellen. Man kann noch Raster-Tiles reinnehmen, hier als WMS. Wo ist es noch? Es gibt noch mehr. Raster-DEM gibt es noch. Also Höhenmodell. Man kann GeoJSON reinnehmen für kleinere Sachen. Es gibt noch eine Image-Quelle, wo ich so ein Bild reinnehmen kann. Und es gibt noch Video, also bewegtes Bild. Das sind die Datenquellen. Und wenn ich dann zu den Layer gehe, dann komme ich zum eigentlichen Styling der Layer, was ich jetzt machen werde. Also hier habe ich jetzt die Layer, das ist ein Array, das sind diese eckige Klammer und da drin ist dann ein ID vom Layer. Die Quelle, die Datenquelle, der kann, also das ist das Tileset in unserem Fall und dann muss ich sagen, welcher Layer davon, das ich jetzt stylen will. Und da gibt es verschiedene Typen, die zeige ich und dann gibt es verschiedene Paint Properties. Und das heißt, am Schluss kommt irgend so ein JSON raus, das ist so, wird das Styling dann ausgeliefert. Jetzt gibt es hier noch eine Hilfestellung, also man muss jetzt nicht, wenn man nicht will, mit JSON direkt mit JSON beginnen. Wir haben hier den Maputnik eingebaut, also das ist so ein Open Source Styling Tool für dieses MapOxGL JSON. Das öffne ich jetzt mal. Und ich sehe hier jetzt dasselbe Bild, dieselbe Karte und habe hier meine Layer und kann jetzt hier die Layer stylen. Was ich jetzt zuerst mal mache, ich schalte mal ein paar Layer aus, weil ich jetzt zuerst mal die Countries, die Länder stylen will. Mit diesem Auge blende ich die anderen Layer aus, die ich jetzt mal nicht will. Und konzentriere mich jetzt zuerst mal auf diesen Countries-Teil. Und jetzt hier sieht man schon mal die verschiedenen Typen zum Stylen. Jetzt habe ich einen standardmäßigen Line-Style und da wird bei Polygon einfach der Umriss gezeichnet. Und hier gibt es jetzt Raster, Circles, Extrusion Fields, Hillshades, Heatmaps. Und was ich jetzt mache, ist der Fill. Sieht jetzt nicht schön aus, Standardfarbe ist schwarz, das heißt, jetzt sind alle Polygone schwarz gefüllt. Und ich komme jetzt hier zu den Paint Properties. Hier ist dieses, ich kann jetzt hier mal zuerst vielleicht eine andere Farbe geben. Und hier hat es dieses Summensymbol, das heißt, ich kann hier Funktionen einfügen. Ich klicke jetzt da drauf. Jetzt habe ich nur die Hilfe erwischt. Und jetzt haben sich zwei Farben ergeben. Und was jetzt passiert ist, jetzt kommt ein Zoom-based Style rein. Das heißt, Zoomstufe 6 ist jetzt diese Farbe und Zoomstufe 10 ist diese Farbe. Ich mache mal eine andere, damit man sieht, ob das funktioniert. Weil 6 und 10 jetzt recht hoch ist. Aber ja, rechts oben sieht man das Level. Also ich bin jetzt so auf 0,5. Ich gehe rein. Das schaffe. Gut, 6 muss ich zuerst auf Stufe. Jetzt bin ich immer noch rot. He? Gut, jetzt muss ich sehr weit rein. He? Ah, jetzt ist schon grün geworden. Genau. Also ist jetzt zum Level abhängig. Das ist nicht das, was ich will. Ich will es attributabhängig machen. Und dazu schauen wir jetzt zuerst an, was er generiert hat. Also hier sieht man, er hat dieses JSON Fragment generiert aus den Einstellungen, die ich oben gemacht habe. Und das ist eben genau jetzt dieses MapBoxGL JSON, was ich vorher gezeigt habe, Fill Color. Und jetzt kommt hier ein Stopp, das sagt, bei Wert 6 machst du diese Farbe, bei Wert 10 diese Farbe. Und dieser Wert ist jetzt hier auf die Zoomstufe festgelegt. Jetzt fällt jetzt leider bei der Version der Umschaltknopf auf Property-Based Rendering. Deshalb muss ich jetzt das hier im JSON einfügen. Aber zeigt gerade auch schön, wie bidirektional das Tool ist. Also der der generiert JSON und ich kann das JSON editieren. Ich kann also auch die Farbe im Text ändern. Und der Editor setzt das wieder um. Und zwar hat es jetzt in diesem Map Color 7, netterweise haben diese Daten bereits eine Color-Spalte, also wo er die Farben zum Beispiel für 7-farbige Einstellungen vorbereitet hat, also eine Farbnummer hinterlegt hat oder auch für andere Zahlen. Und jetzt ist schon was passiert, also ich habe Property Map Color 7 gemacht und jetzt kann ich wieder in den grafischen Editor gehen, weil jetzt hat er es geschafft, er hat den Type Kategorie eingestellt und ich sehe jetzt für den Wert 6 kriege ich jetzt diese Farbe und für den Wert 10 diese Farbe. Jetzt ist es so, dass die von 1 bis 7 gehen. Das heißt, ich passe das schnell an. Oder auch nicht. Ja. Er will gar nicht, mache ich es halt hier unten. Ups. Das ist sehr klein, ha? Wahrscheinlich, das sieht man nicht so gut, aber jetzt kann ich viel größer hin. Gut, aber ich will jetzt gar noch schöne Farben haben. Ich habe jetzt hier ein paar Farben vorbereitet. Die mache ich schnell mit Copy-Paste. Und zwar kann ich jetzt hier, kriege ich immer diesen Color-Picker, aber hier kann ich noch Copy-Paste machen. Das mache ich jetzt schnell, damit es wirklich ein bisschen passabel aussieht. Und mache jetzt hier aber weitere Farben dazu, also Add Stop. Das gibt mir jetzt die 3. Und da trage ich eine dritte Farbe ein. Eine vierte. Habe ich jetzt das getroffen? Fünfte. Ja. Oh, jetzt wird es ein schwierig. Wie schaffe ich jetzt das? Jetzt noch die siebte. Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen passabler aus. Also jetzt habe ich eine Einfärbung, Flächeneinfärbung der Länder gemacht. Genau. Und jetzt das nächste, was ich machen will, ist ein Label. Und jetzt ist es so, dass ich kann jetzt hier auf diesem Layer, also ich will jetzt die Länder noch ein Label. Ich kann aber nicht im selben Layer quasi eine Fill-Color machen und noch Labels. Das heißt, ich muss den Darstellungslayer kopieren. Der wird denselben Quell-Layer haben, also denselben Datenlayer, aber einen separaten Darstellungslayer. Da gibt es hier dieses Duplicate-Duplizier-Tool. Das klicke ich jetzt, dann macht er eine Kopie von dem Layer und ich gehe auf diese Kopie. Die heißt auch hier nie, na gut, ist jetzt egal. Und da gehe ich jetzt von Fill auf Symbol, weil mit Symbolen kann ich auch Fonts machen. Und wenn ich jetzt hier was eintrage, dann sollte ich bereits ein Label sehen, ja. Jetzt habe ich quasi ein statisches Label gemacht, das ist natürlich nicht das, was ich will. Ich nehme jetzt hier das A3 und das ist eine Art, quasi einen Feldnamen zu kodieren, der leider nicht funktioniert. Hä? Wieso jetzt nicht? Adam A3. Adam 0 A3, aha. Okay. Und jetzt sieht man hier aber schon so ein bisschen typische Probleme. Es geht noch, ja, Dänemark ist gerade schlimm, oder auch Norwegen. Und wenn ich jetzt hier reingebe, ja, auch Deutschland wird ein bisschen häufig gelabelt. Also einerseits kriegt jede Teil ein Label und auch, ja, es, hier sind es auch recht viel. Aber das ist so die typische Vektorteil-Labeling-Problematik, die hier jetzt nicht direkt oder automatisch gelöst wird. Und deshalb mache ich jetzt mal diese Art von Label nur für einen bestimmten Zoom-Bereich. Ich sage mal so für den Einstiegs-Zoom, also Max-Zoom 3, ist das noch okay. Aber ich mache nachher ein besseres Label, wenn ich näher drin bin. Und was ich noch mache, ich sage noch den Font, das wird nachher zum Problem, deshalb trage ich den schon ein. Ich habe den Roboto Regular. Okay. Und um jetzt wirklich labeln zu können oder gut labeln zu können, behilft man sich meistens mit Punktgeometrien. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Rückschritt, wenn man vom Desktop GIS herkommt. Oder ich brauche zusätzliche Bibliotheken, die mir quasi intelligentes Labeling machen. Aber tatsächlich ist der normale Weg, man kreiert sich Labelpunkte. Das ist auch, wie es Mapbox macht, also wenn ich Mapbox-Tiles hole, dann hat es da ein Punktlayer mit den Labelpunkten drin. Und das ist auch der Grund, wieso es einen Country Points Layer gibt. Das heißt, ich habe mir mit STS Centroid Zentroiden von den Polygonen genommen und Labelpunkte generiert. Also das war jetzt so die Datenvorbereitung, die ich jetzt hier nicht zeige. Das heißt, ich mache jetzt einen weiteren Layer für die Labels. Also man sieht hier, das sind diese Punkte. Aber ich will jetzt nicht den Circle machen, sondern ich will jetzt hier auch dieses Symbol machen. Und da gibt es glaube ich einfach Name, heißt das. Da habe ich jetzt den vollen Namen dann drin. Ja, das sieht mal gut aus. Ich nehme mal das Gegenstück von vorher und sage, Min-Zoom ist 3 und Max-Zoom ist dann, ja, das ist 24 oder irgendwas. Das heißt, die verschwinden jetzt und dann kommen die kurzen Namen. Okay, ich nehme auch nochmal den Font. Das war der Roboto Regular. Und ich will noch ein paar Details verbessern. Also zum Beispiel finde ich jetzt noch schön, oder jetzt passt es hier noch gut, wenn ich den auf Uppercase gerade automatisch mache. Also hier sieht man jetzt, man hat einige Einstellungen, Größen. Stimmt, macht zuerst noch die Größe, die will ich auch variieren. Also ich will jetzt nicht immer dieselbe Labelgröße haben, weil hier ist es mir eigentlich ein bisschen zu groß. Und hier ist jetzt diese zoomabhängige Rendering-Geschichte gerade richtig. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Funktion mache, dann sage ich vielleicht auf Stufe 6, habe ich mal gesagt, will ich etwa Größe 16 haben, das ist gut. Aber auf Stufe 3 soll er mit 10 beginnen. Und jetzt macht er so eine Interpolation von 10 auf 16. Das heißt, hier ist jetzt kleiner, 10 Pixel. Und wenn ich näher angehe, wird es größer. Man realisiert es jetzt gar nicht, aber vorher hat man gesehen, dass es eigentlich zu groß war, wenn ich rausgegangen bin. Also das ist jetzt eine Funktion für die Labelgröße. Und da gibt es hier Icon-Properties, die sind jetzt hier nicht relevant. Text-Paint-Properties. Die Farbe schwarz lasse ich jetzt mal. Ich möchte dem noch einen Halo geben, also so einen weißen Rand. Sag mal weiß und ich glaube 1,5 habe ich mal vorgesehen. Bei der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, aha, es funktioniert nicht. Das ist hier so eine Falle. Er hat nämlich diese Farbe standardmäßig transparent eingestellt, was natürlich blödsinnig ist. Und jetzt kriege ich diesen Randeffekt. Paint und was wollte ich noch machen? Ah genau, ich wollte es noch auf Großschrift wechseln. Also ist hier Transform, kann ich sagen, Uppercase. Es gäbe jetzt hier noch viele Einstellungen, Breiten, Begrenzungen und solche Sachen. Ich lasse es mal so. Das sieht schon mal einigermaßen passabel aus. Also bin ich jetzt für diese Demo zufrieden. Oh, ich sehe, ha? Noch 6 Minuten nach Plan. Das schaffen wir. Und was ich jetzt mache, ich speichere diesen Style. Dazu gibt es eine Exportfunktion, dass da schlussendlich so einen Download. Ich hole es jetzt gerade in meinen Editor rein und jetzt habe ich den gesamten Style erhalten, also über alle Layer. Die Sources sind gerade von meinem Tileserver, Hintergrund und meine Styles, die ich hier gemacht habe. Das speichere ich jetzt nochmal am richtigen Ort, wo ich gerade bin. Ich bin dann in diesem Intro drin und speichere das unter Countries Style. Ah, leider nicht funktioniert. Ich habe so ein leeres Public-Verzeichnis vorbereitet. Das ist dann eigentlich für den Fall, wo ich es dann auf einem Webserver ohne Tileserver publiziere. Okay, gut, jetzt habe ich den Stil. Ja. Der nächste Schritt, den ich jetzt vielleicht überspringe, weil er noch recht anspruchsvoll ist, ist jetzt eigentlich das Optimieren der Tiles. Weil was ich jetzt einerseits gesehen habe, ich brauche hier eigentlich nur das Attribut Name und noch die Abkürzung. Und wir haben vorher gesehen, es hat viel mehr Attribute in den Kacheln drin. Das heißt, was ich jetzt hier eigentlich unbedingt machen muss, ist, ich muss die Attribute in den Kacheln reduzieren. Das geht jetzt bei T-Rex so, dass ich jetzt zum Beispiel im Countries Layer nicht die automatische Query, die macht Select Stern, nehme, sondern halt die optimiere. Also eine user-spezifische Query mache. Und er macht mir netterweise bereits so eine Vorgabe, wo alle Attribute drin sind. Und hier ist eben zum Beispiel dieses Admin A3, was ich brauche. Und die Geometrie brauche ich natürlich. Die FID will ich jetzt lassen. Den chinesischen Namen nehme ich weg. Und der Rest ist gut. Das heißt, jetzt habe ich hier schon massiv reduziert. Und das nächste, was ebenso wichtig ist, ich will auch die Zoom-Stufen der Daten anpassen. Also wir haben jetzt gesehen, hat man gesehen, es wurde recht langsam und das kam daher, weil diese Provinzlinien recht lange gehen. Aber die will ich erst ab einer gewissen Stufe haben. Ich habe gesagt, zum Beispiel ab Stufe 10. Das heißt, ich mache jetzt hier so ein Min-Zoom gleich, Stufe 4 rein. Die soll er erst ab Zoom-Stufe 4 in die Kacheln packen. Also datenmäßig. Also das sind jetzt riesige Faktoren, dann von der Größe her. Und da bietet mir T-Rex auch ein Tool an, nämlich so eine Drill-Down-Funktion, die ich jetzt nur ganz kurz zeige. Wo ich wieder die Config reingebe. Und dann muss ich kann ich Punkte angeben. Wo soll er jetzt eben so einen Drilldown machen? Welche Kacheln er dann schlussendlich, also er sieht dann, welche Kacheln, dass er laden muss. Ich mache jetzt irgendeine WGS84-Koordinate ist das. Nehme ich gerade 48. Der Output ist so ein CSV, wo drinsteht, verschiedene Sachen drinstehen. Teil Millisekunden sagt für jeden Layer, wie lange hatte er bei dieser Kachel, um die Aufbereitung zu machen. Teil Byte sagt, wie groß wird in dieser Zoom-Stufe die Kachel. Und Feature Count sagt, wie viele Features sind in einer Kachel drin, und zwar jetzt für alle Kacheln, die ich jetzt für diese Koordinate prüfe, das ist jetzt im Moment nur eine. Das öffne ich jetzt normalerweise in einem Spreadsheet und analysiere das und tune dann hier weiter. Also ich ändere die Zoom-Stufen, ändere die Queries. Das ist eigentlich ein großer Teil der Arbeit beim Vektorteilgenerierung, weil ich muss jetzt die Größen der Kacheln optimieren. Die Größe, dass der richtige Inhalt da ist, muss es aber immer mit dem Style abstimmen. Das heißt, hier mache ich jetzt so Zyklen, ich schaue, welche Levels brauche ich in der Darstellung. Das heißt, ich kann auch die entsprechenden Daten anpassen. Da gibt es noch Overzooming und so, das reicht nicht zeitlich. Das heißt, hier ist jetzt eigentlich fast der Hauptteil der Arbeit, wird jetzt in diesem Zyklus passieren. Optimieren der Kacheln, Anpassen des Styles und das geht hin und her. Und das Drilldown ist ein Hilfsmittel, um Anhaltspunkte zu kriegen, wo man optimieren muss. Und was ich jetzt machen will, jetzt will ich aber die Kacheln generieren. Ich hätte jetzt optimiert, alles fertig. Das ist das nächste Kommando, das heißt Generate. Und das generiert mir jetzt statische Kacheln. Da kann ich wieder diese Konfiguration reinnehmen. Und der wird jetzt gerade reklamieren, weil der sagt, ich habe den Cache nicht spezifiziert oder nicht konfiguriert. Und das ist so, in der Standardkonfiguration ist das noch auskommentiert. Das heißt, ich sage jetzt, schmeiß mir den Cache, nicht das, falsch, wo ist er, hier, Cache-File. Hier sage ich, wo soll er den Cache hin tun. Ich mache jetzt hier mal relativ, wo ich gerade bin, in Public Tiles, weil das wird dann wirklich im Webserver gegen außen sichtbar. Okay, habe ich das gespeichert und jetzt lasse ich das laufen. Oh, Syntax-Error, den muss ich noch schnell beheben. Jetzt habe ich hier in meinem Select einen Fehler drin. Aha, ja. Okay. Ja, jetzt hat er schon kaputte Kacheln gemacht. Die lösche ich jetzt nochmal. Public Tiles. Also jetzt links unten sieht man, er hat bei Level 0 begonnen. Jetzt ist er Level 1, das sind nur 4, Level 2, Level 3 und jetzt geht es immer länger, länger, länger. Ich mache jetzt mal bis Level 4. Also jetzt generiert die Kacheln. Jetzt sehe ich auch gerade noch eine Warnung, die ist auch noch wichtig. Aus Vorsichtsgründen wurde bei der automatischen Konfiguration überall so ein Limit 1000 eingefügt. Das heißt, es werden maximal 1000 Features reingepackt in eine Kachel, weil das kann sonst ewig gehen. Und das heißt aber, wenn ich jetzt so ein Limit überschreite, hier ist etwas nicht gut, weil jetzt wurden Geometrien weggelassen. Und das heißt, jetzt muss ich mir überlegen, entweder habe ich zu viele Geometrien, muss mehr generalisieren oder ich muss mein Styling anpassen. Also das ist so ein Alarmzeichen, hier muss ich was machen. Das wäre mein Zyklus von vorher. Den lasse ich mal. Jetzt habe ich bis Level 4 generiert. Wir schauen mal, wie das aussieht. Public Tiles. Und da sieht man jetzt, hier wird wirklich so eine File-Hierarchie angelegt. Public Tiles. NE ist der Name vom Style-Set, vom Feature-Set und dann Level 000. Und da ist diese PBF drin. Wenn man die anschaut, das ist ein gzip-komprimiertes File, also ein gzip-komprimiertes Protobuf-File. Und dann würde ich jetzt so als fast grüner Abschluss zeige ich, jetzt starte ich nochmal mein T-Rex, gleich wie vorher. Surf config. Und der Unterschied, den ich jetzt hier sehe, den Style ist, habe ich jetzt noch nicht drin hier, aber der Unterschied ist, dass es sofort kam. Weil jetzt kommen die Kacheln aus dem Cache. Und erst wenn ich jetzt tiefer als Level 5 reingehe, dann kann es dann wieder dauern. Momentan bin ich immer noch auf Level 4, das heißt, die sollten alle gecached sein. Und jetzt sieht man wieder, wie er, oder ja, jetzt beginnt der Tiles on the fly zu generieren. Wollte ich noch laufen lassen. Und schaffe ich es noch? Ich habe eigentlich meine Zeit aufgebraucht. Ich zeige noch den allerletzten Schritt. Und zwar mache ich jetzt noch meine eigene HTML-Karte. Und dazu bietet mir hier T-Rex solche Fragmente an. Ich kann auswählen, will ich jetzt eine OpenLayers-Karte haben oder MapBox-GL. Und ich kann jetzt hier so ein Fragment rauskopieren. Und das Speichern, das nehme ich jetzt auch in mein Public rein und sage dem Map HTML. Und was ich jetzt hier aber noch sehe, dass hier der, äh, ein, nicht mein Style benutzt wird. Ich will jetzt gerade meinen Style nehmen, den ich vorher gemacht habe. Wie heißt der schon wieder? Das wäre dieser Country Jason Style. Den Rest lasse ich jetzt. Und jetzt muss ich T-Rex noch sagen, dass er diese statischen Files auch gerade noch ausliefern soll. Das war dieser allerletzte Block, wo ich noch sagen kann, den statischen Webserver aktivieren kann. Alles, was im Public drin steht, soll zum Beispiel auch unter dem Namen, ja, ich sag's mal, MVT zur Verfügung stehen. Und den starte ich jetzt direkt zum letzten Mal mit der neuen Konfiguration. Das sieht immer noch gleich aus, aber wenn ich jetzt hier unter MVT Map HTML reingehe, tja, hätte jetzt schöner aussehen können. Ist heute schwarz auf schwarz. Ich gehe mal in den Inspektor, den man hier dann sowieso später auch noch braucht. Mach nochmal Reload. Ich schaue nochmal, ob wirklich den richtigen Style geladen hat. Country Style. Und wie sieht der aus? Background. Sieht soweit nicht. Ich nehme einen neuen Tab. Ah, wieder nicht. Country Style JSON. Na gut, also die Farben muss man sich jetzt denken. Man sieht, dass das eigentlich mein Style drin ist, weil man sieht die Labels. Ohne schönen Farben. Und was man jetzt auch noch sieht, dass aber noch gewisse Sachen hier jetzt immer noch von T-Rex kommen. Und das wäre jetzt quasi noch die nächste Stufe, die ich jetzt hier nicht mehr zeigen kann. Eigentlich will ich am Schluss gar kein T-Rex mehr am Laufen haben. Also wenn ich jetzt hier nochmal einen Reload mache, dann sehe ich immer noch sehr viel, das von 6767 kommt, also von T-Rex. Die Kacheln kommen jetzt noch nicht aus meinem Cache direkt, sondern die kommen jetzt immer noch vom T-Rex. Und das heißt, ich würde jetzt noch alles, was ihr mir jetzt von T-Rex kommt, in mein Public rüber kopieren, inklusive Fonts. Und dann brauche ich keinen Vektor-Tile-Server mehr zur Laufzeit, sondern nur noch einen ganz banalen Webserver, der mir einfach Files ausliefert. Und das ist dann eigentlich der letzte Schritt in der Publikation einer Vektor-Tile-Karte. Gut, dann ende ich hier und habe noch ein paar Minuten Zeit für Fragen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Pirmin. Hat ja alles soweit super geklappt. Gibt es Fragen? Wir haben noch so sieben Minuten Zeit, bis die Lightning Talks anfangen. Fragen an den Pirmin zu seiner Vorstellung eben. Nein, alle erschlagen.
Also ich wäre eigentlich noch vielleicht froh um Feedback, also ihr könnt es mir auch direkt noch geben, weil meine Idee wäre, dass ich das vielleicht wirklich nochmal dann in Ruhe aufnehme als Screencast, und dann alle Fehler rausschneide, wo man es dann noch besser nachvollziehen kann, was ich hier mache. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, man hat es verstanden.
Diese Cosmetic-Version, die du da eingesetzt hast, die war ja so ein kleines bisschen buggy an einigen Stellen. Hast du ja gesagt, na, da fehlt der Selektor in der Dropdown-Box und du musst es unten ins JSON gehen und es von Hand einbauen. Sind das Bugs, die inzwischen gefixt sind oder Issues, die da schon offen sind? Oder?
Also der Issue ist da und ich glaube jetzt endlich unterdessen gefixt. Und es wäre sogar möglich, also ich könnte jetzt diese gehostete Version von Maputnik nehmen und auch mein Style hier entwerfen. Aber ich habe es jetzt gerade die im Backend integrierte Version gezeigt, die jetzt nicht die allerneueste ist. Ich glaube, der Bug wäre unterdessen behoben mit den Properties.
Das heißt, der T-Rex hat eine eingebaute Version von Maputnik.
Die sie gerade mitliefert. Ja.
Gibt es noch Fragen dazu? Jetzt ist noch die Gelegenheit. Ja.
Ja, am Anfang war für mich nicht ganz klar, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit eigenen Daten machen wollen würde aus OSM, wie ich anfangen würde.
Gut, ich habe es mit Absicht gar nicht OSM gezeigt, weil eigentlich der Standardfall ist zwar schon OSM, aber dieses Tool oder ist eigentlich, das kann eben auch nicht OSM. Gut, wenn ich jetzt OSM nehme, dann würde ich jetzt auch hier quasi OSM to PGSQL machen oder Imposm, lese das in die Datenbank ein und beginne da. Wir haben so eine bisschen veraltete Vorgabe vom Vorgänger vom OpenMapTiles-Style, der ist in der Doku als Beispiel drin. Das sind dann einfach sehr komplexe Styles oder umfangreiche, aber es gibt da so ein bisschen Hilfestellung. Aber der Vorgang ist eigentlich derselbe. Ich lese die OSM-Daten in Postgres, PostGIS ein.
Super, vielen Dank.
Hättest du die Geopackages auch direkt integrieren können oder wird nur PostGIS unterstützt?
Also PostGIS wird besser unterstützt als die GETL-Formate, aber ich kann alle GETL-Formate, nein, ich kann auch die GETL-Formate direkt holen. Ich verliere da aber, also das Clipping ist nicht drin und das automatische Generalisieren ist nicht drin. Deshalb bevorzuge ich, wenn möglich, PostGIS.
Gut. Dann bedanken wir uns nochmal ganz herzlich beim Pirmin für den Vortrag.